Ja, was ist denn eigentlich das Verhältnis, was da ein Mensch zu so einer Honigbiene pflegt? Was für einen unterschiedlichen Status hat denn die Honigbiene vielleicht in den Kontexten, in denen ihr sie da betrachtet habt, im Zusammenhang eben auch mit Imkerin oder Expertin, Wissenschaftlerin?
Also wenn wir jetzt gerade uns anschauen, wie das Verhältnis zwischen Menschen und Honigbienen in Deutschland oder auch in Europa sich entwickelt, dann sieht man, dass es wirklich sehr unterschiedliche Praktiken gibt, wie Menschen und Honigbienen so aufeinander bezogen sind. Da gibt es eine ganz große Bandbreite, und zwar von der auf Honigerwerb und wirklich auf eine Kommerzialisierung und Rationalisierung der Imkerei ausgerichteten Produktion von Bienenprodukten. Da greifen natürlich ganz andere Notwendigkeiten, als wenn jetzt Imkerinnen nur so ein paar Völker bei sich hinten im Garten stehen haben. Und hierbei ist interessant, dass aber 80% etwa aller Bienenvölker, die wir in Deutschland stehen haben, zu solchen Hobby, in Anführungsstrichen, Imkerinnen gehören. Das heißt, die meisten Bienen leben eigentlich unter Haltungsbedingungen mit Menschen, die nur so ein paar Völker haben, die jedes Volk sehr gut kennen. Und da greifen dann andere Gefühle und andere Bezugsweisen als jetzt in so einer rationalen Erwerbsimkerei, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber ganz andere und neue Ansätze, und zwar, dass Leute eben gar nicht mehr so sehr sich um dieses Tier kümmern wollen oder Honig produzieren wollen. Und das ist vor allem so die neueste Generation, die gerade in die Imkerei kommt. Die wollen vor allem die Biene retten oder unterstützen. Und zwar eher in ihrem natürlichen Habitat. Die wollen die Biene wieder zurück in den Wald bringen, wo sie ja ursprünglich herkommt. Wenn man da drauf schaut, wie unterschiedlich hier die Menschen sich auf dieses Tier beziehen und in was für unterschiedlichen Lebenswelten dadurch auch die Honigbiene plötzlich landet, dann wird eben klar, dass es eigentlich fast schwierig ist, da von ein und demselben Tier zu sprechen. Und das ist, würde ich jetzt sagen, das, was meine Beziehung zu diesem Tier oder auch vielleicht unsere Haltung im Film zu diesem Tier am stärksten ausmacht, dass wir es eben spannend finden, wie gut sich die Honigbiene so klaren Festschreibungen entziehen kann.
Bei einem Blick auf neben den Bienen, den menschlichen Protagonisten in eurem Film, die da auftauchen, das fand ich auch ganz spannend. Es schien so, dass ihr vor allem auf ältere Herren da getroffen seid in eurer filmischen Arbeit.
Das Gleichgewicht, das verschiebt sich da gerade ein bisschen. Wenn man heute in die Imkervereine geht, sieht man, dass da vor allem ältere Männer und junge Frauen in der Imkerei beschäftigt sind. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Veränderung in diesem ganzen Feld. Das heißt, die Generation, die jetzt in die Imkervereine geht, die bringen von sich aus schon eine ganz andere Haltung zu diesem Tier mit. Das heißt, die gehen da nicht rein aus einem Traditionsbewusstsein oder aus so einer Vereinsmeierei, sage ich jetzt mal, sondern eigentlich aus einem wirklichen Interesse an so ökologischen Themen, an Nachhaltigkeit und wollen vor allem irgendwie was Gutes für dieses Tier schaffen. Das verändert die ganze Imkerei gerade.
Ja, das ist spannend, weil das war nämlich eigentlich auch so mein Eindruck, wenn ich so selber darüber nachgedacht habe, dann, also es ist irgendwie Geschlechterverhältnis eher so durchmischt. Genau, deswegen ist es mir, glaube ich, auch dann so aufgefallen in dem Film.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass es in unseren Filmen jetzt hauptsächlich Männer sind und auch in einem gewissen Alter. Das kam zum einen darum, dass wir uns ja sehr stark interessiert haben für diese Geschichte der Varroa sozusagen. Also wie hat sich die Imkerei, wie hat sich die Bienenhaltung verändert mit Ankunft der Varroa? Zu dieser Zeit war die Imkerei zumindest hier in Europa ein stark männlich dominiertes Feld. Das heißt, um diese Geschichten sozusagen auch wirklich zu erfahren, sind wir natürlich vor allem mit Männern in Kontakt gekommen, da die zu dieser Zeit eben hauptsächlich geimkert haben und diese Ankunft miterlebt haben. Manche Protagonisten kannten wir bereits im Vorfeld durch eigene Imkereipraxen. Andere sind Schlüsselfiguren der Imkerei, wo es für uns einfach sehr schön war, deren Wissen und auch ihre Erinnerung an diese Zeit mit aufnehmen zu können. Und dann war es so, dass wir eigentlich über den Zeitraum von 4 Jahren uns immer wieder getroffen haben, sie bei ihren Praxen begleitet haben, Interviews geführt haben, aber auch einfach im Vorfeld, auch ohne Kamera, viele Gespräche geführt haben, um ein Stück weit auch gemeinsam überhaupt mal Fragen zu entwickeln und diese Geschichte sozusagen auch mit dem Protagonisten gemeinsam entwickeln zu können. Was eben auch wieder aus der Ethnologie als Forschungsmethode kommt, teilnehmende Beobachtung. Also wir wollen sozusagen nicht von außen da Fragen aufdrängen, sondern auch wissen, was treibt die Leute um, das ist ihnen auch wichtig.
Also wir haben es bei den Dreharbeiten dann schon auch immer wieder gemerkt, dass es bei den Leuten Sorge gibt, weil sie eben darum wissen, dass andere Bereiche in der Imkerei und in der Bienenforschung sehr kritisch auf das schauen, was man jeweils macht. Sorge hatten, ob sie vielleicht irgendwie als schwarzes Schaf dargestellt werden könnten oder in ein schlechtes Licht gerückt werden könnten. Und es war für uns schon eine Herausforderung, jedes Mal mit den Leuten so ein Vertrauensverhältnis zu entwickeln, dass wir wirklich mit denen, dass die wirklich offen uns gezeigt haben, wie sie arbeiten, zum Teil ja auch mit recht rabiaten Praktiken, die wir im Film auch zeigen, wenn es um künstliche Besamung von Honigbienen geht, überhaupt in der Zucht, auch später wirklich eine Herausforderung, in dem Film einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, so zeigen können und darstellen können, wie wir das auch mit ihnen erfahren haben. Weil es uns einfach wichtig war, dass die alle irgendwie auf Augenhöhe nebeneinander, miteinander ins Gespräch gebracht werden im Film und wir eben nicht die gegeneinander ausspielen oder versuchen zu polarisieren.
Da klingt ja jetzt auch immer schon wieder durch diese sehr kontrovers geführte Diskussion, die es da eben gibt zwischen ImkerInnen, Expertinnen in dem Feld und welchen Weg sie sehen, um mit der bereits mehrfach auch erwähnten Varroa-Milbe umzugehen, die da in den späten 1970er in Europa ein Massensterben in der Population von westlichen Honigbienen ausgelöst hat. Also das sind ja so Diskurse, die euch unter anderem anschaut. Welchen Weg habt ihr denn dann letztendlich gewählt, um dann eben auch diesem Diskurs gerecht zu werden und den auch filmisch wiederum darzustellen?
Als die Varroa-Milbe hier in Deutschland angekommen ist, hat die ja erstmal so einen richtigen Schock ausgelöst, weil ganz viele Imkerinnen einfach ihre Völker verloren haben. Und wie das ja oft so ist in solchen Krisensituationen, wo dann sehr schnell eine Lösung gefunden werden muss, greift man eben zu Lösungen, die eher so eine technische Kontrolle vermeintlich einem geben. Und so hat man eben in Europa erstmal entschieden, dass man auf Medikamente setzt. Und damit hat man den Imkerinnen ein Werkzeug in die Hand gegeben, dass sie selber die Milbe, diese Varroa-Milbe, diesen kleinen Bienenparasiten aus Asien, behandeln können. Das heißt, dass sie Medikamente in ihre Bienen bringen, die viele von den Milben dann abtöten. Und gleichzeitig hat man damit aber auch die Verantwortung für das Problem den Imkerinnen in die Hand gegeben. Und plötzlich waren sie dafür verantwortlich und auch der Regulierung eigentlich verpflichtet, all ihre Bienenvölker mit Medikamenten zu behandeln. Und das hat, wenn man aus der heutigen Zeit zurückblickt, was eigentlich jetzt die Ergebnisse von der Ankunft der Varroa-Milbe als Bienenkrankheit in Europa sind, kann man sagen, dass die Varroa-Milbe jetzt nicht nur ein Bienensterben oder als eine Krankheit Probleme ausgelöst hat, sondern dass sie das Feld der Imkerei und auch der Bienenforschung gezwungen hat, ganz neue Fragen zu stellen. Weil ab einem bestimmten Punkt wurde deutlich, dass das mit den Medikamenten nicht die finale Antwort sein kann. Zum einen ist es für alle, die imkern, unangenehm. Man merkt, die Bienen mögen das nicht. Man ist gezwungen, plötzlich dauerhaft Medikamente in die Völker einzubringen. Das ist ein Zustand, den kennen wir sonst nur aus der Massentierhaltung, wo Antibiotika in die Ställe gegeben werden müssen. Und das passt so überhaupt gar nicht zu dem Verhältnis, das wir doch eigentlich zu den Honigbienen haben. Das heißt, die Varroa-Milbe, die hat auch ganz viele neue Fragen ausgelöst, von der mittlerweile die Honigbiene und auch die Imkerei tatsächlich profitiert. Dinge, die unhinterfragt waren vorher, mal zu hinterfragen, ob die Grundlagen, auf denen wir eigentlich unsere Praxis entwickelt haben, ob die wirklich noch zeitgemäß sind oder ob wir vielleicht mal umdenken müssten. Und das ist der Prozess, den wir im Film so begleitet haben, dass wir sehen, hey, da kommen jetzt ganz neue Ideen, ganz neue Ansätze und die kommen aber auch ausgelöst durch diesen Parasiten und durch diese Problematik, mit der plötzlich die Menschen in ihrer Beziehung zur Honigbiene konfrontiert waren.
Und diese Geschichte der Varroamilbe und des Wandels in der Imkerei zu erzählen und dabei deutlich zu machen, dass es eine geteilte Geschichte ist. Das heißt, wir sind so vorgegangen, dass wir gewisse Fragen, die haben wir allen unseren Protagonisten gestellt und die haben uns dann sozusagen gemeinsam diese Geschichte erzählt. Und so ist der Film dann auch geschnitten. Also, dass man sieht, es gibt viele oder weite Bereiche, da herrscht quasi auch Einigkeit unter den Meinungen in der Wissenschaft, in der Bibelforschung. Und dann gibt es aber auch Bereiche, da ist das gar nicht so. Da lösen sich dann die Wege auch wieder ab voneinander. Und es wurden unterschiedliche, ab einem gewissen Zeitpunkt unterschiedliche Lösungswege eingeschlagen. Und für uns war es wichtig, diese unterschiedlichen Wege darzustellen. Also das heißt konkret, wir zeigen im Film Praktiken aus der Zucht, aus der anthroposophischen Imkerei und aus der sogenannten Zeidlerei, der Waldbienenhaltung, könnte man vielleicht vereinfacht sagen. Und wir zeigen diese Praktiken und werfen da die ZuschauerInnen ein Stück weit tatsächlich mit rein. Also diese Art von teilnehmender Beobachtung wollten wir eben auch unseren RezipientInnen ermöglichen, da mal wirklich dabei zu sein und zu sehen, aha, wie läuft das denn eigentlich ab? Was machen denn die Leute mit diesem Tier? Und wie versuchen die denn jetzt damit umzugehen mit dieser Krise? Und gleichzeitig war es uns aber eben auch wichtig, quasi die Stärken von Sprache, also das, was man in einem Interview vermitteln kann, also diese Art von Wissensvermittlung, auch zu ermöglichen, ohne dabei der Sprache ein zu großes Übergewicht zu verleihen. Deswegen haben wir im Film sehr konsequent getrennt. Also wir haben Passagen, in denen dialogisch quasi Menschen sprechen, Dinge erzählen, manche Dinge auch erklären. Und wir haben weite Passagen, in denen Sprache eine sehr nachgeordnete Rolle spielt und es vor allem um Erfahrungswissen geht und die Möglichkeit geschaffen wird, selber Dinge sozusagen haptisch über Geräusche, über Nahaufnahmen selber nachvollziehen zu können.